Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Baby, gib ihm! Mann, ist das gut! Bad Boys, what you gonna do when they come for you? Diese Liga ist so wahnsinnig!
Click and Rush Episode 2. Ich bin Uli Hebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Mein Name ist Joachim Hebel, das Ganze auch auf denselben Plattformen wie Uli. Ich glaube, es gibt mittlerweile gar keinen Unterschied mehr. Ich glaube, wir sind beide auf allen Plattformen unterwegs. Glaube ich.
Mir hat gestern Abend jemand geschrieben, was passiert ist, dass ich endlich am Zeitgeist sei. Vielleicht war ich vorher einfach wahnsinnig alt.
Ja, warst du schon immer einfach ein Nachzügler. Das kann ja auch sein. Soll ich fragen, wann dein erstes Mal war? Nein, ich frag lieber nicht. Ich will es nicht wissen.
Ist noch nicht passiert. Lass uns direkt reingehen. Der erste Spieltag ist Geschichte, der Opening Day, bevor wir sportlich werden, weil es soll natürlich in allererster Linie um den ersten Spieltag gehen und um die möglicherweise Überreaktionen, die es schon geben könnte, sollte anhand dieses ersten Spieltags. Aber lass uns erstmal alle auf den Stand bringen, was die Transfers betrifft, die passiert sind. Sind nicht ganz so viele. Die allermeisten haben wir uns in unserer Vorschau schon drin gehabt. Ein paar sind allerdings nachher noch passiert. Also wir sprechen jetzt nicht von zum Beispiel Wan-Bissaka. Ich glaube, den haben wir auch schon angesprochen zu West Ham. Wir sprechen nicht von De Ligt, Mazraoui zu Manchester United. Also vielleicht sprechen wir dann über die in einem Halbsatz, weil die haben ja gespielt beide beim Opening Day. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die zumindest interessant erscheinen. Vielleicht können wir es sogar im Generalabwasch einmal bei Brighton durchziehen. Zwei aus der Bundesliga ehemals Bekannte. Brian Gruder für Runde 30 Millionen von Mainz 05 und der allerjüngste aller Transfers, Rütter von Leeds zu Brighton für ja fast 47 Millionen umgerechnet Euro. Also die haben ganz schön Geld ausgegeben.
Ja. Ja, es gab letztes Jahr ja, glaube ich, schon diese Meldung, dass Brighton einfach ja wirklich momentan den Rekordgewinn gemacht hat. Da war der Casedo-Deal noch nicht mal drin. Das heißt, da liegt noch ein bisschen Geld rum, weil sie einfach ein bisschen was verkauft haben. Und dann wird dann einfach die Idee gewesen sein, den Kader einfach, der ja schon unter De Zerbi einfach zu dünn war, der ja sich immer wieder beschwert hat, auch dass er zu dünn war, den jetzt ein bisschen aufzupolstern. Ich bin großer Fan von Brian Gruder, ich mag den, auch jeder, mit dem ich spreche, das ist so ein moderner Fußballliebling, also jeder, der irgendwie mit modernem Fußball hält, egal ob Videoanalyst oder Scout oder egal wer aus dieser Branche, die lieben den alle, weil der einfach so viel Werte aufweist, die dem modernen Fußball zuträglich sind. Deswegen ist das ein so, und das, weil man auch verstehen kann, wo der landen kann. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Bei Rütter bin ich jetzt ehrlich gesagt anderer Meinung. Also ich finde, den hat Leeds damals schon überbezahlt. Und zwar gnadenlos überbezahlt, damals mit 41 Millionen. Jetzt sind wir bei 47 Millionen. Also ich find's eine Menge für ihn, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass er das einspielen wird. Jetzt weiß ich nicht genau, ist es einfach nur wieder so ein typischer England-Deal, dass du einfach sagst, ja, okay, das ist so ein typischer Deal, einfach weil ein Engländer dem anderen den abkauft, zahlen beide einfach mehr oder ist einfach mehr Geld in diesem Deal drin. Der hat 15 Vorlagen in der zweiten Liga gegeben, okay. Aber ich glaube, dass wenn der jetzt von irgendeinem Bundesligisten kommen würde, würde man das nicht bezahlen. Also bin ich mir fast sicher, wobei haben sie ja. Also vielleicht sieht jemand was in ihm, vielleicht sehen sie diese Spielmacher gehen, vielleicht sehen sie irgendwie irgendwas, was kein anderer hat. Vielleicht ist auch so, muss man auch sagen, ich telefoniere immer mal wieder mit Trainern, die einem halt sagen, dass der Markt für Stürmer sehr, sehr schwierig ist momentan, weil jeder einen haben will, weil es nicht mehr viele gibt. Und weil diejenigen, die dann auf dem Markt sind, entweder teurer werden oder man kann sie sich gar nicht mehr leisten. Oder und jetzt glaube ich, kommt der Punkt, der interessant wird, sie gehen vielleicht zu einem anderen Verein, sie gehen zu einem größeren Verein, weil die natürlich, die größeren Vereine, sich die wenigen Stürmer, die es noch irgendwie gibt, auf dem Markt schnappen. Vielleicht ist es einfach eine Mischung aus all dem, dass man sagt, hey, ich habe ein paar Dinge gesehen, die mir gefallen, wir brauchen einen Stürmer, ja, dann kommt er aus England, okay, aber das ist mir jetzt egal, wir holen den jetzt, und dann haben wir wenigstens einen Stürmer und können ein bisschen Variabilität reinbringen, aber ja, es ist natürlich schon enorm viel Geld, deshalb glaube ich jetzt, wenn man so drauf blickt, welche Spieler haben in ihrer Karriere 50 Millionen Euro gekostet, das glaube ich, wird er nicht einspielen können, bin ich mir fast sicher, aber ja, so ist das nun mal heutzutage.
Ja, ich glaube, das ist so der Klassiker auch, da ist in den Advanced Stats jeweils was zu erkennen gewesen, wo man dann darauf hofft, dass sich das dann irgendwann mal hochrechnet, ist natürlich schon der Spielertyp, den im Grunde alle suchen, also athletisch, Halbräume, explosiv in die Tiefe, Gespür für gewisse Situationen haben und dann hofft man halt, dass der die zwei Schritte machen kann, die mindestens noch fehlen, hat auch in der letzten Championship-Saison, wenn es dann ernst geworden ist, ist er echt untergetaucht, also eigentlich hat er im zweiten Halbjahr kein Spiel mehr gemacht, das okay war, so richtig davor war er sehr, sehr stark. Aber, also das sind die zwei Brighton-Deals. Es gibt einen weiteren, glaube ich, den wir zu besprechen haben, zu Bournemouth, da kann ich was dazu sagen, den habe ich nämlich letztes Jahr in der Champions League gesehen. Evan Nilsson haben die geholt, Mittelstürmer für 37 Millionen aus Porto. Hat mich ein wenig überrascht auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie einigermaßen sinnvoll. Ist ein sehr effizienter, abschlussstarker Stürmer, der wirklich gut gespielt hat und vor allen Dingen eben effizient war in der Champions League, sowas wie die Hauptgefahr da gewesen. Und der ist auch manchmal besonders in den etwas schwierigeren Spielen durch seine Arbeitsrate und sowas aufgefallen. Ist dann irgendwie auf der anderen Seite schon wieder sinnvoll. Der ist jetzt nicht mehr blutjung, aber ich glaube, ich lerne bei Bournemouth auch, dass die schon Spieler verpflichten, die noch einen Schritt machen können, aber nicht mehr blutjung sind. Insofern ist das einigermaßen verständlich. Und dann versuche ich nochmal was zusammenzufassen, weil nämlich einige Teams zwei Dinge gemacht haben oder drei Dinge sogar. Im Fall von Ipswich sind es drei Dinge. Die haben sich Kajuste, so spricht man den aus, ausgeliehen vom SSC Neapel fürs Mittelfeld. Die haben sich Calvin Phillips ausgeliehen von Manchester City fürs Mittelfeld und haben Sammy Smodix für rund 9 Millionen Pfund von Blackburn aus der Championship geholt. Wie sind deine Einschätzungen dazu, vor allen Dingen zu unserem Liebling Calvin Phillips? Und das ist jetzt wirklich, das klingt jetzt böse, aber wir haben den ja wirklich mal sehr geschätzt und tun es vielleicht auch irgendwo immer noch.
Ich sag's immer wieder, der hätte fast mal einen Satz eingesprochen für Click and Rush. Fast hätte er es getan. Er wollte dann nicht. Aber egal, wir haben es versucht, dass er den Trailer spricht, haben wir mal versucht. Aber wir haben ihn getroffen, haben ihn gefragt, er hat so ein bisschen geschaut. Nee. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Das war wirklich mal mein absoluter Lieblingsspieler bei FIFA. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hingewechselt bin, habe ich den sofort geholt. Weil er einfach, ja, eine Menge mitbringt. Also jetzt muss ich wirklich, weiß nicht, hoffe ich, dass ich zu weit aushole. Also wir sehen alle, was der kann. Wir haben alle gesehen, was er kann. Trotzdem, finde ich, war er immer leicht überbewertet. Er hat immer einfach mit einem guten System gespielt, das komplett auf ihn gepasst hat. Das ist ja jetzt kein, wenn man sich den ansieht, der ist jetzt nicht super beweglich. Er läuft viel, ja, er ist ein guter Zweikämpfer. Er ist ordentlich mit dem Ball. Aber der ist ja jetzt nicht irgendwie die Reinkarnation von, wen nehmen wir? Keine Ahnung, you name it. Das heißt, der hatte immer seine Schwächen. Der hatte immer seine Schwächen und seine Stärken. Seine Schwächen sind mit Sicherheit im Kopf, glaube ich. Du siehst das einfach sehr, sehr deutlich, wenn er oder wie er sich bei City dann entwickelt hat. Das war dann einfach irgendwann nur noch ein etwas besserer Urlaub und er hat das auch so angenommen. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Also ich habe von ihm nie gesehen, dieses so, jetzt reicht's mir. Sondern saß grinsend auf der Bank, hat sich mit allen gefreut und so weiter und so fort. Das heißt, super netter Kerl, guter Typ, glaube ich, für den Kader. Allgemein guter Typ, kein Stinker. Das ist super für dich als Trainer, glaube ich, wenn du einen auf die Bank setzt, der nicht stinkt, das ist super. Aber es ist natürlich für deine Karriere nicht gut. Du musst irgendwann einfach mal aufstehen und sagen, so, jetzt reicht's mir. Ich werde es allen beweisen. Und auch da jetzt wieder, bei West Ham war es dasselbe. Er hat am Anfang gespielt, gegrinst und ist dann runtergegangen. Und ich brauche jetzt von ihm dieses, so, jetzt, ich werde es euch allen beweisen, weil die Häme ist da. Ich glaube, das hat jeder. Jeder weiß aber auch, was der kann. Das kann so ein 35 Millionen Euro Spieler sein, das ist kein 60, 70 Millionen Euro Spieler, aber das kann schon so ein 82 bis 84, 85er sein. Nur dafür muss er jetzt dieses ja, ich habe ja ganz gut Geld verdient und es ging mir ja eigentlich ganz gut und ich habe ja diesen fetten City-Vertrag, das muss er ablegen, sondern er muss jetzt einfach zeigen, also ich glaube auch, also es wird immer jemanden geben, der ihm eine Chance gibt, das ist ja ganz normal, wenn jemand in der Höhe war, dann wird es immer jemanden geben, der eine Chance gibt, aber elitäre Chance, so in der Premier League, überlegt mal, wo er jetzt schon war, es war bei West Ham, hat überhaupt nicht funktioniert, jetzt ist schon Ipswich. Jetzt ist es schon Ipswich. Was ist, wer soll den noch nehmen? Leeds nimmt den mit Sicherheit nochmal, das ist ja klar, weil das ist einer, der dort herkommt. Aber er muss jetzt wirklich anfangen, seine Karriere nochmal neu aufzubauen, sich zu rehabilitieren, weil er wird nicht ewig, also er wird nicht ewig dieser Special Player sein. Irgendwann kommen andere und dann bist du der ewig Gestrige. Und das darf nicht passieren. Deswegen, ich mag den Deal, dass er zu Ipswich geht. Ich glaube, der kann sich dort auch zeigen. Die haben ja auch schon bewiesen, wie sie Fußball spielen wollen. Und das kann zu ihm passen. Sehr, sehr gut. Nur du musst jetzt wirklich, ich will von ihm jetzt sehen, dass er das annimmt und dass er nicht einfach sagt, naja gut, dann sitze ich den Vertrag halt woanders ab, ist doch wurscht. Das wäre eine absolut vertane Chance und irgendjemand muss dem jetzt einfach halt mal sagen muss dem jetzt einfach mal sagen, hey, deine Karriere geht gerade bergab, es ist noch nicht zu spät, reiß dich zusammen. Und dann, wie gesagt, werden wir den alten Kevin Phillips wieder sehen und ich mag ihn und ich weiß auch, was er kann und ich will das aber auch wieder von ihm sehen und das ist halt das, wofür er arbeiten muss.
Ja, ich finde, insgesamt macht Ipswich das ganz schön clever, auch mit Smodix, holen aus auffällige Spieler aus der zweiten Liga oder so Zweitligatypen und Kajuste war so Borderline-Stamm, also der hat immer mal wieder gespielt, der passt halt nicht zu Conte, deswegen glaube ich, lässt den Neapel jetzt nur ein Jahr gehen, aber der hat Champions League gespielt und auch ordentlich gespielt, wie ich finde, in der Gruppenphase zumindest, ist er mir da zwei, drei Mal aufgefallen, groß, stark, vielleicht sogar der Partner von Phillips am Ende im Mittelfeld, ich finde das gar nicht mal so schlecht und Ipswich hat es auch ja, okay gemacht gegen Liverpool, da werden wir dann vielleicht auch gleich drauf schauen, erstes Spiel, aber die Verstärkungen, die tun schon nochmal ganz gut. Dann ist noch passiert, Cameron Archer ist doch nicht mehr bei Aston Villa, der ist ja zurückgekehrt von Sheffield United, sondern geht weiter an Southampton. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen, das ist einfach der Jay Adams-Ersatz, den sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach nicht weiter verpflichtet haben. Schade. Aber es ist wahrscheinlich genau das. Ich finde den schon gar nicht so schlecht, Archer. Ich glaube, da kommt noch was. Ich meine, die Ablösesumme von 17,6 Millionen Euro umgerechnet ist natürlich trotzdem irgendwie komisch, ne? Für jemanden, der eigentlich sich in drei Spielen gezeigt hat und ansonsten blieb es bei guten Absichten letztes Jahr.
Genau. Also das ist auch das, wie das immer wieder beim Thema Stürmer. Also ich merke das immer mehr. Jeder Stürmer ist irgendwie 10% zu teuer. 10% zu teuer, worüber reden wir? Ich glaube wahrscheinlich sogar eher 50% zu teuer. Bei ihm auch. Das hat man gesehen. Also ich bin ehrlich gesagt jetzt kein so sonderlich großer Fan von ihm, was große Transfers für ihn betrifft. Die haben ein bisschen Geld jetzt mit ihm verdient, haben ihn zurückgeholt, haben ihn dann verkauft. Das ist, glaube ich, auch die Idee gewesen, den einfach zurückzuholen und dann einfach zu sagen, den würde schon jemand abkaufen. Ich glaube, wahrscheinlich haben sie mehr gehofft, aber es hat funktioniert. So eine Mille haben sie auch gut Gewinn gemacht. Es war in dem Moment, als ich verkauft habe, habe ich mir gedacht, okay, deswegen haben sie ihn zurückgeholt mit dieser Klausel. Da war ich mir eigentlich gleich ziemlich sicher. Ich persönlich finde, er hat gezeigt, dass er in einem Kader so der zweite Stürmer sein kann. Ich würde sagen, so ein guter 78er, aber mehr halt nicht. Außer er wird halt so ein, der Abschluss ist echt ordentlich, nur du musst ihn in Position bringen. Das kann halt schon so ein Stürmer werden, den du halt in Position bringst, wenn du ihn brauchst. Aber er ist nicht der allergrößte. Das heißt, so der Stürmer, den du reinwirfst in den letzten 10 Minuten, der dann nochmal was aufbricht, ist er jetzt auch nicht wirklich. Du brauchst einfach einen Spieler, wahrscheinlich da vorne drinnen, einfach auch da wieder, du brauchst einfach, ja, einen Stürmer, einen weiteren, und dann machst du das halt einfach, der hat schon Premier League Erfahrung, der hat sich in der Premier League schon bewiesen, dass er es könnte, kann, wie auch immer, und deswegen werden sie es einfach gemacht haben, auch das wieder. Also das ist kein Deal, der Southampton jetzt irgendwie groß nach vorne wirft.
Nee, glaube ich auch nicht. Dann haben wir noch, bevor wir dann zu dem einen Deal kommen, der interessant ist. Ah ja, genau, auch nochmal Southampton, leihweise vom FC Chelsea, galt als großes Talent. Körperlich, glaube ich, hochinteressant, aber ist eine der Lone Army von Chelsea. Also da haben sie nur noch 463 Spieler im Kader. Leslie Ogunchukwu geht zu Southampton. Wünschen wir ihm, dass er den nächsten Schritt da machen kann. Ich glaube, da können wir dann nochmal gesondert drüber sprechen. Also ich habe mir den mal sehr, sehr genau angeguckt. Ich glaube schon, dass in dem was ist, aber der hatte natürlich eine sehr, sehr schwierige erste Saison bei Chelsea in einem Umfeld, das wahrscheinlich für so ganz junge Spieler im neuen Land auch nicht ganz simpel ist.
Ja, und die Verletzung natürlich. Also
Ja, genau, der war, kam ja eigentlich schon auch an. Das wollte ich damit sagen.
Aber also, das war schon, also ich habe es auch gesagt, also nur einen kleinen Satz. Ich habe was ich teilweise gesehen habe, hat mir wirklich auch sehr gefallen und ich verstehe mit diesem kernigen Körper, warum die Leute sagen, boah, das könnte was werden. Also ich verstehe, warum man sich auf den ersten Blick in den verlieben könnte, weil man halt rechnet, was das werden kann.
Ja, ja, so Mini-Vera-Vibes, ja. Ne? Also, also klar, da muss dann noch ein bisschen was in die Breite passieren, nicht nur in die Länge, aber könnte man sich natürlich denken, ist ein bisschen anderer Spielertyp, aber nur, dass man ungefähr weiß, was man in dem sieht. Oli Skip, das ist gestern am Montag, also wir nehmen am Dienstag auf, am Montag fix geworden, der war auch schon zu sehen, dann im KP Stadium für Leicester, Runde 20 Millionen Pfund hat er gekostet, kommt von Tottenham zu Leicester City, also da ist final klar geworden, dass Ange Postecoglou keine Verwendung für den hat und auf der anderen Seite wird final klar, dass Steve Cooper ein Steve Cooper Team aufbaut bei Leicester, das haben wir dann glaube ich auch schon allerbestens gesehen im Monday Night Game. Ich finde es schon wahnsinnig viel Geld, aber ja, was willst du machen?
Also ich bin überhaupt kein Freund von Oli Skip. Also jetzt sage ich ganz ehrlich, ich verstehe, also der ist ja ein Spieler, der einigermaßen geschliffen den Ball tragen kann, okay, und verteilen kann. Aber das ist für mich überhaupt kein, also 1,75 in der Premier League, der wird's einfach so schwer haben, weil die den einfach zerdrücken werden. Und das ist, glaube ich, das Ding. Also bei Tottenham gar keine Chance mehr gehabt. Und auch jeder Spieler, ich habe mit vielen, jeder, der mich fragt, ich hab letztes Mal auch mit jemandem gesprochen, ich darf jetzt nicht ausweiten, mit wem, weil der, glaube ich, dasjenige nicht will, aber Uli, du weißt es, jemand, der mit Tottenham zu tun hat, habe ich gleich gesagt, das wäre der Erste, den ich verkaufen würde, weil der wird nicht mehr spielen, bin ich mir ganz, ganz sicher, der passt da nicht rein, und ich bin auch nicht sicher, zu wem der passt, außer vielleicht zu Norwich oder sowas, wo er ja schon mal ausgeliehen war, so ein Team, das wirklich versucht, Fußball zu spielen, das versucht, schnellen Fußball zu spielen, dynamischen Fußball zu spielen, da passt er rein, deswegen Leicester bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber wenn ich einen der 20 Premier Leagueisten gewählt hätte müssen, dann wäre es tatsächlich Leicester geworden. Ich weiß nicht warum, aber mit Harry Winks und so, Dewsbury Hall, irgendwie passt das schon zusammen. Das ist so, aber es ist halt zu viel vom Gleichen, finde ich.
Ja, weiß auch nicht genau, was sie damit wollen, aber wahrscheinlich so ein bisschen Stahl in Anführungszeichen.
Viel und zu halt, viel Geld. Also es ist irre, viel zu
ja,
viel.
Ja, das ist eh klar. Also der würde in der Bundesliga 3 Millionen kosten bestenfalls. Aber gut, will jetzt auch nicht zu sehr auf den. Es kann schon sein, dass der eine ordentliche Saison im Übrigen
spielt, genau,
weil
klar,
er
aber
de facto keine Schwächen hat. Ne, so das ist irgendwie jemand, der auf dem Niveau wahrscheinlich kaum schlecht auffällig werden wird.
Also ich wäre sofort österreichischer Nationalspieler, würdest du damit sagen?
Ganz sicher, ganz sicher. Nee, glaube ich nicht. Müssen wir überlegen.
Nein, glaube ich auch nicht.
Also er wäre im erweiterten Kreis, aber der wird wahrscheinlich dann nicht spielen. Dann haben wir noch von CA Talleres Ramon Sosa zu Nottingham Forest, die weiterhin viel im südamerikanischen Raum einkaufen. Ich weiß nicht, ob das alles das Richtige ist. Man hört tolle Dinge über Ramon Sosa, soll auch eine riesen Copa gespielt haben. Das habe ich allerdings nur gelesen, habe den nie selber gesehen. Das heißt, da kann ich nicht so viel dazu sagen, aber das ist sehr, sehr auffällig, dass die offensichtlich im vor allen Dingen in argentinischen, brasilianischen, aber jetzt inzwischen auch ausgeweitet auf eben die Nachbarländer wie Paraguay zum Beispiel, Talleres ist ja Argentinien, aber da irgendwie offensichtlich, ja, Business haben, irgendwelche Leute, die gut vernetzt sind. Dann gab es noch ein paar Sachen, die sind jetzt, glaube ich, weitestgehend uninteressant. Redewald ist nicht mehr da, ablösefrei weggegangen nach Belgien, Sanka ablösefrei nach Anderlecht, ebenfalls Belgien. Aber vor allen Dingen Odobert, den glaube ich, muss man noch besprechen. Der ist auch mit am höchsten dabei vom Premier League Absteiger Burnley zu Tottenham, führt da auch Runde 30 Millionen Sockelablöse. Tottenham macht auch ganz schön was schon wieder, ne? Und irgendwie folgt es zumindest alles einer Linie, meine ich.
Bester Mann. Also ernsthaft, ich habe den bei Burnley letztes Jahr gesehen. Ich habe mich auch in den verliebt. Ist ein sehr dynamischer, sehr beweglicher, schneller Spieler, bei dem ich auch sehe, was er kann. Der mir sehr gefällt. Also es ist viel, auch da wieder viel, viel Geld. Brauchen wir auch nicht reden. Und wenn wir es auf der einen Seite kritisieren, müssen wir es auch auf der anderen Seite kritisieren. Oder nicht nur bei den Spielern, die wir dann mögen. Es ist natürlich auch da wieder sehr, sehr viel Geld. Aber du kriegst einen Spieler von einem Absteiger, der da gezeigt hat, was er kann. Der ist gerade mal 19. Du hast auch da wieder gnadenlos überbezahlt. Und überhaupt Tottenham hat sehr, sehr viel Geld ausbezahlt. Eigentlich alle Spieler überbezahlt. Nur diesen Deal mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, weil die brauchen eine Flügel und sie haben sehr, sehr viele, da haben wir letztens ja drüber gesprochen, sie haben sehr, sehr viele so eingleisige Außenspieler, also Spieler, die einfach gerade die Linie rauf und runter laufen können und vielleicht gerade nochmal diagonal einlaufen können, aber sie haben wenige Spieler, die mit dem Ball was kreieren können, Flügelspieler, mit Ball, mit Tempo was kreieren können. Und das ist er. Und das ist genau das, was ich sehen will. So einen richtigen kreativen Flügelspieler, der aber auch so Zehner-Vibes haben kann mit Ball am Fuß, weil er was kreieren kann mit seinem Tempo. Das ist das, was mir noch gefehlt hat. Ja, der ist jetzt erstmal 19, aber der hat letztes Jahr schon gezeigt, was er kann. Hat in seinem ersten Championship-Spiel auch gleich mal gezeigt, was er kann und ein Tor erzielt. Deswegen, das ist ein Spieler, den ich einfach sehr, 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 sehr gerne mag. Der sich bei mir bei FIFA auf 97 verbessert hat übrigens. Also hat Tottenham mir einen neuen Weltfußballer, hundertprozentig.
Muss man aber auch sagen, natürlich hat er auch vor allen Dingen gezeigt, was er nicht kann und was er nicht hat. Also der ist schon noch äußerst, äußerst, äußerst roh. Aber absolut, warum man was in den rein interpretiert oder rein projiziert, das ist, glaube ich, klar. Und geht auch in so die Richtung Brandon Johnson, der natürlich schon wesentlich geradliniger ist.
Aber mit Ball weit besser.
Genau, mit Ball weit besser, aber es geht so in die Richtung All-Action. Will ich damit sagen. Also jemand, der vielleicht sogar auf Sicht mal irgendwann so ins Zentrum rutschen kann oder zumindest, wie du es gesagt hast, Halbspur, um dir da was aufzumachen. Also die haben da jetzt inzwischen, das muss ich schon fairerweise sagen, da werden wir dann auch gleich noch beim Blick auf Spieltag 1 drüber sprechen, da sind ein paar clevere Positionierungsmöglichkeiten jetzt dabei, die man auch schon gesehen hat. Und das wird weiter fluide sein. Also es sind stark so die Vibes, wie ich es auch schon in der Vorschau gesagt habe, von 15, 16, 16, 17 bei Tottenham, dass sie sich jetzt da ein paar interessante Spieler, die größtenteils auf vielen verschiedenen Positionen spielen können und viele verschiedene Stärken haben, zusammensammeln, in der Hoffnung, dass dann, und das traue ich denen sogar zu, drei Viertel durchbrechen und einen großen Schritt machen können. Das aber schon nur mal als kleinen Anschmecker.
Vor allem, Tottenham hat ja immer eine Sache, die waren immer dann gut, wenn sie Spieler von kleineren Vereinen geholt haben und die hochbringen haben können. Es war nie so, dass diese großen Deals sind eigentlich immer in die Hose gegangen. Diese Idee, jetzt wieder junge Spieler zu holen, die zu machen, die können, die werden wir vielleicht auch gleich noch da drauf kommen, Hashtag Jamie Vardy. So der große Druck, die Meisterschaft zu gewinnen, ist da ja jetzt auch nicht. Der Fokus bei den Big Six Clubs ist auch woanders. Alle wissen, Tottenham baut gerade was auf. Das heißt, alle blicken auf die anderen. Keiner erwartet jetzt so mega viel von denen. Und das ist, glaube ich, genau das, was die jetzt brauchen. Da muss Ange Postecoglou was aufbauen. Und das mit Spielern, die alle einfach schon mal woanders bewiesen haben und die jetzt hier den nächsten Schritt gehen können. Und das, glaube ich, kann voll funktionieren. Also ich mag alle Deals. Ja, nochmal, es heißt nicht, dass es automatisch funktionieren wird, aber die Herangehensweise bei allen Deals kann ich komplett verstehen. Dass du sagst, wir brauchen einen guten Stürmer, holen uns da einen und dann holen wir sehr, sehr viel Potenzial einfach nur rundherum und versuchen, wir können uns, also das ist ja, glaube ich, immer die Idee, wir können uns die Großen nicht leisten, wir können uns von großen Teams nichts leisten, die gehen auch vielleicht woanders hin. Wenn wir Potenzial, also das Potenzial von Archie Gray, wenn wir einen Spieler kaufen wollen, der das Endpotenzial von Archie Gray jetzt schon hat, zahlen wir 100 Millionen Euro, 80 Millionen Euro, keine Ahnung. Deswegen holen wir Archie Gray und machen uns diesen 88er, 85er selber. Und das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Und das macht momentan Tottenham und das finde ich super interessant und gefällt mir einfach richtig gut. Und ja, sehr, sehr spannend, dass diese drei Talente dahinter, Solanke, die sie geholt haben, Odobert, Gray und Bergwall, mag ich einfach. Also es sind super Ideen dabei.
Ja, finde ich auch, dass das alles sinnvoll ist, zielgerichtet ist, relativ früh ist und auch nur eine konsequente Weiterführung dessen, was man, glaube ich, unter Ange Postecoglou angefangen hat. Dann können wir es bei den Transfers fürs Erste bewenden lassen. Also, nicht ganz, weil wir reden heute über Chelsea und da kann man ohne das Wort Transfer nicht auskommen. Sonst, glaube ich, wird man fristlos entlassen. Aber worum es natürlich in allererster Linie gehen soll, ist der erste Spieltag. Und das muss ich gleich mal vorne wegschicken. Wir haben es versucht, das ist aber für uns nicht ganz leicht, vor allen Dingen, wenn wir parallel im Einsatz sind, dass wir bei jedem Spiel einmal reingeblickt haben. Wenn ich es aber richtig überblicke, ist es mir bis auf ein Spiel gelungen, bei Newcastle gegen Southampton, da habe ich keinen Strich gesehen, aber ansonsten habe ich überall wenigstens eine halbe Stunde gesehen, bei einigen sogar deutlich mehr. Jetzt aber vorneweg die Frage, bevor wir dann mal Spiel für Spiel durchgehen, ob es irgendwas gab, was uns aufgefallen ist, die Frage vorneweg, man hat ja lange gewartet auf eine Premier League Saison. Das bedeutet, der erste Spieltag ist stark im Fokus für uns alle. Und das bedeutet wiederum, dass sowohl Medien als auch Fans gerne mal überreagieren. War schon irgendwas dabei, was dich zum Überreagieren bewogen hätte nach Spieltag 1?
Ja, Chelsea wird absteigen. Nein, Schmarrn. nee, eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, dass alles eigentlich ja in normalen Bahnen war. Und das, was jetzt irgendwie passiert ist, wo ich mir dachte, oh, damit hätte ich nicht gerechnet, das lässt sich auch erklären. Also dass Everton jetzt verliert zum Beispiel, das war schon etwas, wo ich mir dachte, dass Brighton gleich 3-0 gewinnt. Es war schon, da war ich schon überrascht, ehrlich gesagt. Aber jetzt auch nicht so spektakulär, weil, ja, das kann auch mal passieren, aber weil jetzt natürlich alle gleich gesagt haben, Hürzel ist der neue Jürgen Klopp, habe ich gelesen, auch auf der Insel im Übrigen. Also nicht nur hierzulande, sondern auch auf der Insel. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu früh. Aber der Rest war ja eigentlich, sind ja fast alle Ergebnisse so in der Range, wo wir sagen können, hätten wir ungefähr erwartet.
Ja, glaube ich eigentlich weitestgehend auch. Das ein Ergebnis hast du auch schon genannt, das mir am ersten aufgefallen wäre. Aber dann gehen wir es doch mal der Reihe nach durch und verlieren vielleicht, wo es sinnvoll ist, den einen oder anderen Satz darüber. Den Auftakt mit einem fürchterlichen Kommentator hat Manchester United mit 1-0 gewonnen gegen den FC Fulham.
Das musste ich kurz überlegen, ja, wer das war. weil ich jetzt das erste Spiel, das ich da hatte, war Ipswich gegen Liverpool. Ich habe nicht hochgescrollt. Ja, das war natürlich ich. Ja,
super, schon wieder vergessen.
Das ist unfassbar. Ja, da dachte man schon, hey, was ist denn hier los? Was willst du wissen, mein Freund? Machen wir es doch so.
Alles will ich wissen. Also ich habe es natürlich auch angeschaut 80%, in dem Fall habe ich es gesehen, weil ich war dann ja selber am Samstag im Einsatz und musste ein bisschen was machen, aber ich habe aufmerksam geguckt und war teilweise positiv angetan von United.
Von mir oder sagen. Von mir oder von wem jetzt genau? So.
Ich habe es natürlich bei den englischen Kollegen geschaut.
Nee, der war wenigstens gut, hoffe ich.
Ja, das stimmt. Der war gut, ja, der war gut. Ich habe parallel schön mit dem Produktionsleiter hin und her geschrieben und dann haben wir uns schön über den Kommentator ausgelassen.
Zu Recht.
Schöne Grüße an Tobi. Im Ernst, also ich fand wirklich United, teilweise haben mir ein paar Sachen gut gefallen, muss ich sagen, die ich so nicht gesehen habe. Also ich habe eine Mini-Weiterentwicklung gesehen im Vergleich zur letzten Saison zumindest. Mir hat vor allen Dingen die Kombo Amad und Mount auf rechts bzw. halbrechts ganz gut gefallen. Das glaube ich könnte passen, weil Mount derjenige ist, der sich einfach im Pressing besser verhält als der Rest, also viel, viel cleverer einschätzt, wann es sinnvoll ist, das auszulösen. Und das hat mir schon mal deutlich besser gefallen. Und das habe ich ja immer als die größte Schwäche in Uniteds Spiel ausgemacht. Das hat mir schon mal deutlich, deutlich besser gefallen als vieles, was ich in der vergangenen Saison gesehen habe. Deswegen habe ich bei United mir so einen Bleistift-Plus hingemacht.
Ja, also ich habe es genauso gesagt. Ich fand, dass sie am Anfang ein bisschen Probleme hatten aufzubauen. Das war so, du hast nicht genau gewusst, wann, wo, wie, wer löst aus und wer soll das machen. Dann ist immer mehr über Martinez gegangen, der ein überragendes Spiel gemacht hat, finde ich. Also nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball wirklich richtig gut. Also mir hat Masraoui sehr gut gefallen. Der hat 3, 4, 5 Zweikämpfe geführt, wo ich mir echt dachte, wow, der weiß ja, ey, also das habe ich in der Bundesliga selten von ihm gesehen. Casemiro viel fitter, also habe ich auch nicht erwartet, dass der so fit zurückkommt. Der wirkt weit schlanker, weit agiler wieder. Ich glaube, das ist das, was ich bei Calvin Phillips angesprochen habe. Der hat sich zu Herzen genommen, was wir heute über ihn gesagt haben und will jetzt zeigen, so jetzt reicht's, Freunde. Ihr könnt gerne über mich schreiben. Es war jetzt ein halbes Jahr lang lustig, jetzt nicht mehr. Und das so wirkte das. Hat mir richtig gut gefallen. Mount, wenn du es angesprochen hast, ich glaube, da wird immer deutlicher, was wir von dem zu erwarten haben. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler gegen den Ball, Pressing-Auslöser. Das hat Gareth Southgate mal gesagt. Der weiß ganz genau, wie er den Gegner zu manipulieren hat, dass er den Ball genau dahin spielt, dass er dann anfangen kann zu pressen. Das macht er wirklich herausragend. Das macht er, glaube ich, so gut wie kaum ein anderer in der Premier League. Aber mit Ball ist es einfach dürftig. Da kommt selten etwas Kreatives raus, dass das Spiel irgendwie weiterbringt. Da muss er sich wirklich entwickeln und gerade ins letzte Drittel geht oder wenn es in den Strafraum geht, ist es einfach nicht gut genug und oftmals so, dass man sich denkt, oh, aber trotzdem verstehe ich, warum man den mag und ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt und dass Ten Hag ihm vielleicht da auch noch ein bisschen helfen kann. Dann sind natürlich alle durchgedreht mit Zirkzee, weil er diesen Treffer macht. Jetzt weiß ich nicht genau, ob du das gesehen hast, aber
also im Nachhinein, also da war ich nicht mehr live dabei, das war auch klar.
Ja, aber der wurde ja komplett überhyped und er war der beste Spieler des Spieltags und so. Der Neuzugänge lese ich jetzt auch gerade wieder. Also kann ja sein, dass er das war, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Von mir aus alles okay, das ist jetzt nicht der Punkt. Aber also ist es jetzt schon so hypenswert gewesen, ehrlich gesagt?
Nee, das nicht. Aber ich glaube, und so entsteht ja auch letztlich das Tor. Das ist genau das, was der Typ halt bringen könnte, idealerweise, wenn er irgendwann mal fertig ist mit all dem. Dass er einfach quasi auf die Zehen geht. Ich habe gesagt, für mich ist es sowas wie Firmino mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal ideal hätte. Also man hätte jemanden, der auf die Zehen geht, den musst du aber respektieren, weil er schnell genug ist, um den Lauf wieder anzuziehen. Das tut er da in dem Fall. Du musst es erstmal in deinem Debüt hinbringen, dass du in der, was war es dann, 87. oder 88. Ja. das Tor dann auch machst in dem Spiel, das nicht einfach ist, gegen den Gegner, der einfach ganz hässlich zu spielen ist, muss man fairerweise sagen. Und deswegen bin ich, also hypen würde ich das jetzt nicht. Das ist der Teil in England, den ich als Overreaction wahrnehme, weil es halt einfach eine Nummer 9 von Manchester United ist und die kriegt immer besondere Aufmerksamkeit. Aber das sind definitiv positive Dinge, die für die Zukunft vielleicht noch eine Rolle spielen könnten. Fürs Erste sind es nur die ersten 3 Punkte, aber mit kleineren Verbesserungen, würde ich sagen, bei allen und eben auch bei Zirkzee selbst, wo ich schon sage, ja gut, wenn du reinkommst, Old Trafford, das muss man erstmal so hinbekommen.
Also wie gesagt, ich wollte jetzt nicht irgendwie runterreden oder so, es war für mich auch sehr, sehr gut, also vor allem, wie du es gesagt hast, du siehst halt, was er hat und ich habe es im Spiel auch gesagt, du hast jetzt einen Strafraumstürmer, einen Stürmer mit Tiefe, mit Højlund und du hast die, mit dem Rücken zum Tor auch agieren kann und du hast jetzt jemanden, der die Tiefe attackieren kann und Spielmacher sein kann. Das heißt, du hast 2 verschiedene Typen plus du hast sogar die Möglichkeit, beide gleichzeitig aufs Feld zu bringen und hast dann natürlich in irgendwelchen Spielen, wenn es wenn der Gegner ganz tief steht, hast du beide. Das ist ein sehr, sehr offensiven Zehner quasi und du hast einen Mittelstürmer. Ist eine super Idee, den zu verpflichten, weil haben mich auch viele angeschrieben, findest du nicht, das ist zu viel Geld? Das finde ich jetzt überhaupt nicht, weil ich habe es ja gerade erklärt, Stürmer sind momentan einfach sehr, sehr teuer und er, finde ich, hat schon, selbst wenn der dir jetzt, machen wir es mal so, wenn der dir keine 10, zum Beispiel Archer, ja, das ist ein Ding, der muss ja Tore schießen, weil er ansonsten, das ist ein Abschlussstürmer. Der wird dir ansonsten jetzt nicht mega viel bringen. Deswegen ist da die Tendenz, dass du sagst, boah, wenn er nicht trifft, ist halt bitter. Zirkzee, selbst wenn er nicht treffen sollte, der wird dir in jedem Spiel 2-3 Dinge öffnen, wo du dir denkst, ah, okay, ich verstehe. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit der Ablösesumme, weil ich weiß, dass der funktionieren wird, weil der eine Komponente bringt. United hat Probleme gehabt, den Sturm und das Mittelfeld überhaupt die Reihen miteinander zu kombinieren und zu verschmelzen, sondern es war immer so eine kleine Lücke dazwischen, oftmals wirklich auf dem Feld zu sehen eine Lücke und oftmals aber auch gedanklich eine Lücke. Und die kann er schließen, weil er von A nach B geht, weil er beides einfach aufnimmt, so ein richtiger Glue-Guy-Spieler, der dir was öffnen kann, der aber auch mal dann das Tor machen kann, wie wir gesehen haben. Deswegen kann ich schon verstehen, warum man den verpflichtet und deswegen hat mir auch der Auftakt sehr, sehr gut von ihm gefallen. Dass du jetzt wirklich sagst, das ist der neue Heißbringer, um Gottes Willen, das glaube ich jetzt nicht. Es wäre auch ihm gegenüber unfair, jetzt durchzudrehen, aber ich verstehe, warum man ihn geholt hat und mag den Deal eigentlich wirklich sehr, sehr gerne. Und 40 Millionen finde ich dafür dann auch noch, also ganz ehrlich, ich zahle lieber 15 Mal die 42 für Zirkzee, als das, was für Rütter bezahlt worden ist. Den Deal mache ich, mich in 10 von 10 Fällen für Zirkzee, in 10 von 10.
Ja, ja, also das Profil ist, das ist, glaube ich, klar, das ist, Einhorn ist ein großes Wort, aber sowas in der Form gibt's so nicht. Was auch die Frage aufwirft, warum Bayern München den hat gehen lassen, weil es war irgendwie eigentlich schon klar, dass es in die Richtung gehen würde. Ich habe zwischenzeitlich, also ich habe das auch so bei X rausgetwittert, das gibt's nicht,
macht diesen Sinn.
Term, bei X etwas rauszwittern, aber
macht auf jeden Fall
umso,
Sinn.
Umso unsinniger, warum man einfach Twitter jemals umbenannt hat, aber Casemiro, der ist alt geworden, da bleibe ich auch bei, das sieht man auch und trotzdem war das für einen alten Mann ein gutes Spiel von dem und teilweise gab es 10 Minuten, wo ich dachte, ach guck mal, der hat's ja doch noch und er ist zum Beispiel immer noch gefährlich bei Standardsituationen. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Muss ist, jemanden zu Manu dazu zu paaren, damit das was wird, aber das war ganz okay, finde ich. Und auf anderer Seite bei Fulham ist mir vor allen Dingen aufgefallen Adama Traoré, das ist wirklich erstaunlich und ich habe ernsthaft überlegt und ich habe rausgehauen dann bei X und habe das als Frage formuliert, ob es jemals einen Spieler gab, der die erste Situation so Weltklasse macht, um gar kein Produkt hinzubekommen. Und dann haben mir ein paar Leute geschrieben, ja, was weiß ich, dies und der, aber da sind halt Leute dabei, die machen halt alle 10 Züge mal wenigstens irgendwas, was zählbar ist. Aber Adama Traoré macht wirklich gar nichts im Verlauf so einer Saison. Und dabei ist alles, die ersten Kontakte, die ersten Meter, das ist fürchterlich zu verteidigen für United und dann ist halt vorbei.
Ja, genau.
Das ist leider echt
aufgefallen. Es gab ja zwei Konter, glaube ich, die sie hätten machen müssen, die sie einfach super schlampig zu Ende spielen. Ja, schaut euch das mal an. Also es gibt diese eine Saison, ich glaube, das war 1920, bin ich ganz sicher, ich habe es rausgeschrieben. Da hat er wirklich ordentlichen Output gehabt, was Assists betrifft. Ansonsten schaut euch mal an, wie viele Assists der hat. Also ja, Vereine sind irgendwann mal dazu übergegangen. Einfach, du hast es gerade gesagt, er ist sehr, sehr schwierig zu verteidigen, das stimmt, aber er ist eigentlich auch sehr, sehr einfach zu verteidigen. Also es ist ein Hybrid, weil du musst ihm einfach nur einen zweiten Spieler zur Seite stellen, der dann quasi das Einklappen verhindert, dann rennt er die Linie runter und dann weiß er nicht mehr, was er zu tun hat. Das ist das Ding. Er hat einfach nur diesen einen Move, dass er vorbeigeht und die Linie runterläuft und da hast du 10 Sekunden echt, ach du Scheiße, ist der schnell. Und ab dann musst du einfach einen zweiten Verteidiger dazu bekommen, weil er weiß nicht, was er zu tun hat. Und selbst wenn du ihn unter Druck setzt, dann macht er eigentlich immer das Falsche. Und Fulham hat zwei Konter gehabt, die hätten sie zu Ende spielen müssen. Und dann haben ja auch viele geschrieben, boah, Fulham muss das Spiel gewinnen. Das finde ich nicht. Ich finde, dass am Ende trotzdem United das bessere Team war. Die hätten gewinnen müssen. Wahrscheinlich, wenn wir es zu Ende spielen, weil United hat ja auch, dürfte nicht vergessen, Bruno Fernandes hatte 3 Chancen, glaube ich, die er hätte machen können. Am Ende, wenn alle alles machen, glaube ich, ist es ein 3-2 trotzdem für United. So ungefähr. Also das war ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel, sehr, sehr dynamisch, hat es richtig Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, nochmal, Martinez, was hat er gesagt? Er hat Adama Traoré zurück ins Fitnessstudio geschickt, der dann gleich zurückgeschrieben hat, wir werden uns nochmal sehen. Also, dass er im Fitnessstudio war, das stimmt auf jeden Fall. War ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel. Aber trotzdem hat, finde ich, das verdient Manchester United gewonnen, weil, und das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass sie erstens, wie gesagt, die Abstände waren nicht so groß, gab es immer mal wieder schon kleinere Phasen, okay, und auch diese 2-3 Konter, okay, die haben sie immer mal drin, aber so ein zusammenhängendes Spiel von ihnen und dem sie wirklich über 90 Minuten sagen, so wirklich auch versuchen, in den letzten Gang zu kommen, hat mir wirklich gut gefallen, muss ich wirklich sagen, und war ein verdienter Sieg für mich, muss ich ehrlich sagen. Und dann mit Bruno als Zehner, als Neuner, wenn da dann wirklich dann circa bei 100% ist, wenn dann auch Højlund zurückkommt, dann hast du da auch nochmal viel mehr Varianten, wenn dir Licht und die ganzen Spieler dann auch alle mal ankommen, dann ist es, glaube ich, schon nochmal eine andere Phase, wenn sie Ugarte jetzt noch bekommen sollten. Also es gefällt mir, es war letzte Saison, wenn ihr euch erinnert, das habe ich auch das Auftaktspiel gemacht gegen Wolverhampton, das war eine Katastrophe, wirklich eine absolute Katastrophe, da waren die Abstände riesengroß, es hat mit Ball nichts funktioniert, es hat gegen Ball überhaupt nichts funktioniert, ich glaube, wir sind trotzdem davon gekommen mit 1-0, Varane, glaube ich, war der Treffer, das war hier ganz anders, also hier habe ich eher gesehen, die Fehler können sie abstellen, aber mir haben schon viele Dinge gefallen. Letzte Saison war, dass ich mir gleich dachte, ach du meine Güte, die sind davon gekommen mit richtiger Grütze. Und das hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen.
Ja, bin ich eigentlich auch genauso mit dabei. Hätte da jetzt nichts anderes rein interpretiert. Gehen wir vielleicht auf den Samstag über. Das frühe Spiel hatte Ipswich Town, die zurück sind in der Premier League, mit immerhin noch 7 Leuten in der Startformation, die in der League One mitgespielt haben, gegen Liverpool zur Halbzeit 0-0 und dann hat Liverpool das Ganze mit 2-0 gewonnen. Hast du das gesehen? Nee, da warst du im Einsatz parallel.
Genau, ich hatte Samstag habe ich wirklich wenig gesehen, nur so immer im oben rechts mal eingeklinkt, habe ich es mir laufen lassen, aber ich habe ja Pokal gemacht, deswegen habe ich da wenig gesehen, nur dass sie sich echt lange schwer getan haben und dann aber, ja, also ich habe mehr so von Ipswich auch dann gelesen, dass sie es sehr, sehr gut gemacht haben, gerade gegen den Ball und wirklich auch lange ausgeharrt haben, ja, genau. Und das irgendwie, da musst du mir jetzt aufklären, ich habe gelesen, jetzt pass auf, wie war's? Arne Slot ist mehr Pep als Klopp. stand über der Überschrift drüber, wie das Spiel war, peppiger war als kloppig.
Ja, ich glaube, das ist ja halbwegs normal. Das wird der Umbau ist, glaube ich, deutlicher, als alle gedacht haben. Bei Liverpool vielleicht aber auch in dem Fall eine kleine Überreaktion, weil natürlich Ipswich, das habe ich ja schon angedeutet, auch in der Saisonvorschau, genau gar nichts wollte mit Ball. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, gegen Liverpool irgendwas zu spielen. Ich finde, dass also die erste Hälfte hat Liverpool das gar nicht geschafft, mal nicht berechenbar zu sein, insbesondere im Aufbau. Das ist, glaube ich, weiterhin ein großes Problem bei Arne Slot. Das ist aber völlig normal von dem Team, das in allererster Linie mal vor allen Dingen jetzt in der letzten Saison wieder deutlich stärker gegen den Ball gearbeitet hat, jetzt im Vergleich zu einem Team, das von hinten raus spielen soll. Wenngleich Trent Alexander-Arnold schon das ein oder andere Mal mit etwas Überraschendem hat öffnen können. Im zweiten Durchgang hat mir insgesamt Liverpool schon wieder ein bisschen besser gefallen. Da ist es ein bisschen unberechenbarer geworden und mit nachlassendem Pressing vom Ipswich war es dann schon sehr, sehr, sehr klar. Also Ipswich hat Glück, wenn wir es mal auf den Punkt bringen wollen, dass sie nicht 7 oder 8 kassiert haben. Das wäre definitiv drin gewesen. Und Liverpool macht es dann am Ende, glaube ich, sehr, sehr gut, so ähnlich auch wahrscheinlich, wie man sich hat erwarten können, das muss man auch fairerweise sagen, haben dann natürlich auch die Klasse, dass Salah auch wieder am Opening Day trifft, wie halt eigentlich immer, so seitdem ich das kenne und gesehen habe, und deswegen ist das für mich völlig in Ordnung. Wen ich rausheben möchte bei Liverpool, insbesondere im zweiten Durchgang, ist Gravenberch. So könnte das aussehen, als Sechser, wenn der dann im ballbesitzorientierten System spielt, eben niederländisches System, dann kann das, glaube ich, großen Spaß machen. Ich fand, sie waren schwach in den direkten Zweikämpfen, mag aber auch daran liegen, dass natürlich Ipswich da besonders das Augenmerk draufgelegt hat. Kurzum, ein Sieg für Liverpool, den glaube ich, alle genauso gehabt haben. Der muss auch passieren gegen Ipswich bei aller Liebe. Und im zweiten Durchgang zumindest haben wir gesehen, wo es hingehen soll bei Liverpool. Ob es dann funktioniert unter Arne Slot, weiß ich nicht. Aber ist klar erkennbar, dass sich da was verändern wird, deutlich was verändern wird.
So, jetzt lese ich dir die nächste Überschrift vor. Arsenal glanzlos zum Auftakt gegen Wolverhampton. Das hast du gemacht. Ist das korrekt so?
Ja, nö, würde ich nicht so sehen wollen. Arsenal ist genau das gleiche Arsenal wie letzte Saison, plus deutlich mehr Breite von der Bank, was man sofort sieht, wenn Jürgen Timber zum Beispiel reinkommt, und sie haben 30, 35 Minuten lang die Wolves hinten richtig eingeschnürt. Im ersten Durchgang haben die gar keinen Auftrag gehabt, im zweiten Durchgang hat sich Arsenal minimal mal von diesem situativen Pressing, also mal ins Pressing gehen, mal nicht, ganz, ganz viel gemixt bei Wolverhampton, bisschen den Schneid abkaufen lassen, würde ich jetzt mal sagen, aber alles in allem würde ich nicht sagen, es war glanzlos, sondern das war ziemlich kontrollierend eigentlich. Es war Saka, das ist unmöglich, dass der nach 60 Pflichtspielen und einer EM, die bis ganz zum Schluss geht, schon wieder so da ist, wie er da ist, bringt Havertz als Kopfballspieler. Liebe Grüße an alle, die es einfach nicht wahrhaben wollen. Die Diskussion habe ich auch schon wieder zigfach geführt in sozialen Netzwerken. Macht sein Kopfballtor und Saka selbst macht dann das 2-0. Ehrlich gesagt, schon wieder gegen komplizierte Wolves zu so einem Sieg zu kommen, mit einer Phase drin, die nicht unkompliziert war, finde ich nicht glanzlos, sondern finde ich eigentlich eher sogar ziemlich stark, muss ich sagen. Also da hatte ich Nee, eigentlich nicht. Nie. Auch nicht, wenn es am 19. Spieltag ist. Das finde ich ist völlig in Ordnung so. Mehr kann ich nicht verlangen.
Ja.
Würde ich auch nie wollen. Das ist, weiß ich nicht. Was man da erwartet, dass die immer 16-0 gewinnen, ich habe keine Ahnung.
Nee, vor allem, wer die Wolverhampton Wanderers kennt unter Gary O'Neill, der weiß ja auch, du kriegst gegen die kein einfaches Spiel. Das funktioniert nicht immer, was er sich vornimmt, aber es ist immer kurz davor zu funktionieren.
Und dafür hat's im ersten Durchgang nach einem einfachen Spiel ausgesehen für Arsenal. So haben sie es gemacht, weil sie halt immer schneller waren als der Gegner, weil sie wirklich gute Ballzirkulationen gehabt haben, weil sich Ødegaard die ganze Zeit rausgezogen hat, also schwierig zu fassen war für den Gegner, weil Saka permanent die Breite gehalten hat, dann aber auch wieder schnell nach innen kommt, schnell nach innen zieht, Dinge macht, weil Havertz permanent wieder auf die Zehen fällt, dann wieder nach links driftet und so weiter.
Du bist ein Fanboy.
Ja, ich bin Fanboy, auch das hat man mir wieder vorgeworfen, aber gerade wenn du, die Wolves sahen so aus, als hätten sie nichts drauf im ersten Durchgang, aber wir beide wissen, die haben was drauf, ja. Auch mit einer leicht veränderten und mit sicherlich einer geschwächten Formation, ja, die Innenverteidigung, das habe ich ja mehrfach rausgearbeitet, das glaube ich nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist bei den Wolves, und trotzdem sind das keine leicht zu spielenden Spieler. Tochi mit seinem Körper, Lemina, der ein gutes Spiel macht zum Beispiel, Joao Gomez, in den ich mich mehr und mehr verliebe als Zerstörer einfach. Das sind keine leicht zu spielenden Spieler und denen musst du erstmal so entkommen. Das haben sie, wie ich finde, ziemlich gut gemacht und haben es leicht aussehen lassen. Ja, das ist halt manchmal so, dass Arsenal, aber das ist, wie gesagt, auch normal zum Zeitpunkt der Saison, hier und da sich bisschen ja, wie soll man sagen, mal 10 Minuten das Ganze anguckt und dann haben sie im Transit halt ihre Probleme, okay, aber mein Gott, also das ist halt
ja,
Premier
League. Du kannst ja auch nicht 90 Minuten lang anlaufen, das ist ja eigentlich, eben. Ist ja vielleicht, ist ja von, also ich, jeder Trainer, mit dem ich spreche, der sagt mir, ey, wir brauchen auch mal Phasen, da müssen wir die Gegner locken, da müssen wir mal, also es ist ja, du kannst ja nicht immer 90 Minuten lang drauf, das kann nur Manchester City, den Gegner 90, selbst Real Madrid hat Phasen gehabt, sind Champions League Sieger geworden, in denen sie sich bewusst haben fallen lassen, um die Gegner mal wieder zu locken, um vielleicht auch mal auszugucken.
Die machen ja 90% das inzwischen, genau, gegen,
deswegen,
gegen
gute Gegner. Deswegen, so. Du kannst nicht einfach immer 90 Minuten drauflaufen. Und überlegt auch mal, wann hatte denn Arsenal die größten Probleme? Das war, als sie 90 Minuten draufgelaufen sind, weil sie dann vergessen haben, was hinten los ist.
Deswegen, ja, und vor allen Dingen ist doch auch eine Qualität, mitten rein, ja, genau, diese kritische Phase dann 2-0 zu machen. Also, Entschuldigung. Da will ich nicht mitmachen.
Also ich habe die Spiele immer auch so nebenbei laufen gehabt und als ich dann oben immer gelernt habe, oh, die Zeit schreitet voran und so, und das ist dann ist doch dann völlig okay, wenn du am Ende aus dem ersten Spieltag rausgehst mit dem 2-0. Das ist mehr als souverän. Also super.
Ja,
also,
finde ich auch.
Gibt es überhaupt nichts zu kritisieren.
Zumal ich inzwischen keine Angst mehr habe bei denen, dass es ein 2-0 geben wird, sondern genau, ich weiß, es wird ein 2-0 geben.
Allem, und das war mal anders. Das Ding ist, wenn es jetzt irgendwie am 17. Spieltag, oder machen wir mal so, wenn es am 35. Spieltag gewesen wäre und dann hätten alle gesagt, boah, das war jetzt aber knapp, oh, vielleicht wären die nicht Meister. Und wenn es der 17. Spieltag gewesen wäre, dann hätten alle gesagt, interessiert keinen, weil die haben ja 2-0 gewonnen. Dadurch, dass der erste Spieltag ist, schauen wir halt 13 Mal drauf und denken uns, ah, okay, krass. Und deswegen.
Ja, für dich auch. Also auch Zweikämpfe und sowas alles. Nee, geh nicht mit, bin ich dabei.
Ja.
Everton zu Hause, wahrscheinlich letzte Saison im Goodison Park, das wird mir sehr fehlen, das Ganze, 0-3 gegen Brighton Hove Albion. Da habe ich die ersten 35 Minuten gesehen, glaube ich, und hab's nicht kommen sehen, was da passieren wird, weil das echt danach aussah, als würde Everton alles unter Kontrolle haben, wie immer, und eigentlich ein Ballbesitzteam an sich ausbluten lassen. Da hat mir Wiefa zum Beispiel kein Stück gefallen, also dem ich ja große Dinge vorsage, sozusagen, der hat mir überhaupt nicht gefallen, hat dann später mal einen Assist gemacht. Everton hat einen Strafstoß zugesprochen bekommen zu Beginn des zweiten Durchgangs, der hat nicht gezählt und dann ging die Sache so seinen Lauf. Ist wahrscheinlich irgendwie mehr vom Gleichen bei Everton. Die kriegen es halt einfach nicht hin, dass sie dann aus ihrer, oder zumindest aus der Nichtüberlegenheit des Gegners, vielleicht ist das so richtiger formuliert, was machen, sondern irgendwann kommt halt der Gegner und die haben genügend spielerische Klasse, um einen perfekten ersten Sieg von Fabian Hürzeler zu machen, der ja, wie du es schon gesagt hast, in aller Munde ist in England inzwischen.
Ja, also absolut respektabel. Gab ja viele, die gesagt haben, und wir haben es ja auch nicht ausgeschlossen, ist ja nett, wenn du in der zweiten Liga das alles und so weiter, aber selbst da haben ja dann Trainer irgendwann mal verstanden, wie gegnerische Trainer verstanden, wie er es ungefähr macht. Trotzdem hat er alles verdient, was er bekommen hat. Man denkt dann, neue Liga, kann er das so auch da wieder hinbekommen? Da sind auch ein paar clevere Trainer. Es ist eine erste Liga, es ist die beste Liga der Welt. Ja, er ist ein super Trainertalent. Er kann, ihm wird viel nachgesagt und er hat schon viel gezeigt und so. Kann er das in die Premier League auch gleich übermünzen, muss man mal sagen. Und ja, kann er. Also das war, ja, nur ein Spiel. Brauchen wir nicht reden, aber Sean Dyche ist auch kein Billo. Plus ich dachte eher immer, das war ja letztes Jahr, du hast es mir mal auf den Punkt gebracht, Everton ist eigentlich deren Kryptonit, weil die wollen halt, Brighton braucht den Gegner, der mitspielt, damit sie Räume finden. Everton hat gar nicht mitgespielt und hat zwei, drei Chancen einfach eiskalt gemacht. Die werden gegen, das De Zerbi Brighton wird gegen Everton nicht mehr gewinnen. Ich glaube, so hast du es zu mir mal gesagt, ungefähr, ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dass du dann dahin gehst und 3-0 gegen die gewinnst, und das einfach so souverän, Hut ab. Also wirklich absolut Hut ab. Sean Dyche ist kein Billo-Trainer, den du einfach mal so auscoachen kannst, weil dessen Mannschaft ja die Tugenden immer mitbringt, weil dessen Mannschaft die Organisation immer mitbringt, und da dann mit 3-0 locker flockig wegkommst, mit einem neuen Kader, mit einem neuen Trainer in einer neuen Liga, Wahnsinn. Also Hut ab, Fabio Hürzeler, brillant.
Ja. Bislang so weit, so gut. Die Zahlen, die um die Welt gegangen sind, sind Milners 23. Premier League-Saison. Ist schon echt erstaunlich. Und der jüngste Premier League-Trainer ever, der ein Match gecoacht hat in Fabian Hürzeler und das dann gleich noch gewinnt im Goodison Park. Das macht, glaube ich, auch nochmal einen krassen Unterschied im Vergleich zu, wenn es zu Hause gewesen wäre, im Amex zum Beispiel. das finde ich zumindest ist nochmal bemerkenswert. Ich habe gesehen, dass Eric Bunnum ungefähr das sein kann, was ich glaube, dass er sein kann. Das könnte so ein Breakout-Player werden, aber also auf einem überschaubaren Niveau, keine Frage. Und mit Thomas ein ganz okayer Fußballer. So, jetzt kommt das Spiel, von dem ich wirklich gar nichts gesehen habe. Nachdem ich das Ergebnis aber gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass das vielleicht auch okay ist, dass ich es nicht getan habe. Tor zu roter Karte gewinnt Newcastle mit 1-0 gegen Southampton. Joel Linton hat das Tor erzielt. Ist vielleicht dann auch zu vernachlässigen. Ich habe mir nämlich auch mal angeguckt, mit wem hat denn zum Beispiel Southampton so gespielt. Also gibt es da jemanden, wo ich mir die Dynamik vielleicht mal angucken muss. Aber im weitesten Sinne ist das Team der Vorsaison. Also habe ich es mir gespart. Ich gehe mal davon aus und seht mir das bitte nach. Ich glaube, du hast es auch nicht gesehen, dass das auch in Ordnung ist, wenn wir uns das mal gespart haben. Ist auch das Ergebnis, das man so erwarten konnte, glaube ich. In etwa zumindest. Hoffe ich. Und dann gab es ein 1-1 von Nottingham gegen den AFC Bournemouth. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was ich da draus machen soll. Zur Pause hat Nottingham sogar noch geführt, Chris Wood natürlich, und dann hat kurz vor Schluss Bournemouth noch das Ganze ausgeglichen. Und vor allen Dingen aber natürlich ist um die Welt gegangen, ich glaube inzwischen ist klar, gebrochener Knöchel, meine ich, von Danilo, der leider vom Feld getragen werden musste. Das hat natürlich, also kann schon sein, dass das dann was macht mit einer Mannschaft. Und ich finde trotzdem, dass es eigentlich okay war in einem komisch zerfahrenen Spiel irgendwie auf eine Weise.
Ja.
Auch aber jetzt nichts, muss man fairerweise sagen. Was
gute Besserung an Danilo. Ich lese auch gerade nochmal nach. Dass es wirklich so wohl aussieht, dass es nach einer Knöchelfraktur aussieht. Hoffentlich ist es das nicht, aber ja, sieht wohl so aus.
Ja, also ist auch so ein Gegner, der natürlich Bournemouth nicht so ganz liegt. Zweite Hälfte war ein bisschen besser von Bournemouth. Da hat man dann auch gesehen, worum es bei denen geht. Da darf man nicht vergessen, also Ivan Nilsson wird natürlich Solanke ersetzen, um das nochmal einmal auch klar zu machen. Der fehlt natürlich mit seinen Dynamiken da vorne drin. Das ist ja auch irgendwie klar. Dann West Ham United in Niklas Füllkrugs Debüt in der Premier League. 1-2 verloren im farbgleichen Duell gegen Aston Villa. Da hat Onana schon wieder per Kopf, schon wieder nach Ecke, das ist auch völlig normal, das 1-0 erzielt, ganz, ganz früh. Und dann am Ende hat Duran den Sieg gemacht für Aston Villa, die mir ja schon auch ganz okay gefallen haben, muss ich sagen. Und West Ham von Beginn an, das ist unsauber, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist mir sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell aufgefallen. Wenn die das so durchziehen würden, dann vergiss es.
Ja, also da ist ja auch, also da hat sich ja wirklich viel getan. Neuer Trainer, viele neue Spieler, und das glaube ich ist auch jetzt nicht ist auch zu vernachlässigen, weil es ist halt der erste Spieltag. Villa ist eins eingespielter, plus sie haben mit Unai Emery einen Trainer, der ja halt einfach sehr, sehr gut organisieren kann. Ich lese auch gerade Füllkrug Debüt geht, also quasi ist misslungen. Das kann eigentlich nur am Spielstand liegen, dass sie halt verloren haben, weil, also, was haben wir jetzt alle erwartet? Der kommt ja 73. Minute rein, ist sein erstes Premier League Spiel, also, bei dem Spielstand, also, das hat mich jetzt nicht gewundert, dass da jetzt irgendwie es war es noch unentschieden, aber wir hatten jetzt erwartet, dass die jetzt da gleich dann sofort gewinnen, also, und dass er dann 13 Tore macht, das ist doch totaler Quatsch. Finde ich, das ist ein klasse Spieler, brauchen wir nicht reden, und der wird auch da reinpassen. Aber das ist jetzt noch zu früh, um da jetzt irgendwie zu machen, missglückt oder sonst irgendwas, alles in Ordnung.
Nee, das liegt auch eher an der Qualität Aston Villas, dass sie das auch das ja zum Schluss, das ist ja dann kein Zufall, ne, dass dieses Tor dann so fällt, dass das halt spät, okay, war nicht ganz so spät, wie es mir notiert hatte, aber 79. Spielminute, dass dann Duran das Tor macht, ist ja kein Zufall, sondern das haben wir auch zigtausendfach so gesehen letzte Saison. Und eben auch das frühe Tor, dass sie da ihre Stärken ausspielen, auch das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Ich auch da vom Gefühl her hätte das sogar ein bisschen höher ausgehen können pro Villa, wenn es auch die Statistiken nicht unbedingt hergeben. Aber okay, und zum Schluss gab es nochmal diese Riesenchance, glaube ich, von Suchek. Ich glaube, Suchek war es für West Ham, der hätte natürlich auch reingehen können. Gut, geschenkt. Glaube ich, ist aber ein Ergebnis, das jetzt auch nicht groß überraschend ist, und das ist auch nicht, das sind nicht die Spieler, aus denen West Ham die Punkte ziehen sollte. Kleine Überraschung hat es irgendwie gegeben auf eine Weise, dann aber auch doch wieder nicht. Beim Sonntagsspiel Nummer 1, nämlich Brentford gegen Crystal Palace, da gab es einen 2-1 Heimsieg für Brentford. Auch wenn da ein Freistoß da war, der das 1-0 für Crystal Palace hätte machen können, der diskutabel war zumindest das, mal.
Also Palace hat mir insgesamt gut gefallen, muss ich echt sagen. In den Spitzen war dann aber Brentford einfach eins besser, weil Palace einfach das nicht sauber verteidigt hat. Es waren einfach zu viele Fehler dort noch zugegen. Aber ich kann verstehen, wo Oliver Glasner hin will, aber das kann man bei ihm ja immer verstehen. Also das ist eigentlich klar. Die Geschichte mit dem Freistoß, weiß nicht, wer es gesehen hat, Barachiese haut das Ding rein, direkt von so einer Position halb rechts, in der man eigentlich den Ball eher so reinlöffelt auf die Mitspieler, haut er ihn rein. Wunderschönes Tor, aber schon abgepfiffen, weil Will Hughes, ein Gegenspieler, ja, blockte, mehr oder minder umlief, also eher blocken. Es ist nicht richtig gelaufen. Das war wirklich großer Aufreger, also die englischen Kollegen, man merkt das immer, also vielleicht auch da mal, wir nehmen euch ein bisschen mit, wenn der, also wir machen das Bild ja nicht, sondern das Bild wird ja von der Premier League generiert. Und wenn der Schiedsrichter immer wieder eingeblendet wird, dann heißt es, über die Entscheidungen wird diskutiert. Weil ja, ihr müsst euch vorstellen, der englische Kollege dann über ihn redet, deswegen gibt man ihm dieses Bild, dem englischen Kollegen. Also der englische Kollege sagt, boah, schwierige Entscheidung, und dann versuchen die den Schiedsrichter einzublenden. Das war da genauso. Also der wurde Sam Barrett wurde 1000 Mal eingeblendet, weil ja, dieses Tor. Also ich persönlich finde, mir hat ein Zuschauer geschrieben, sehr guter Punkt, wenn nicht Will Hughes blocken würde, sondern ein Brentford-Spieler geblockt hätte, hätte es dann auch Elfmeter gegeben. Und ich glaube, nein. Sam Barrett hat sich das einfach, auch das ist eine sehr, sehr gute Einschätzung, Jamie Redknapp, Brilliant Football Brain an dieser Stelle. Ich glaube, ihr wisst Bescheid, haben wir letztes Mal aufgelöst. Gab auch ein paar, die uns geschrieben haben, woher wir das her haben. Können wir es gleich wieder wiederholen. Meinte, der Schiedsrichter hat eher das Foul gesucht, als versucht, das Spiel laufen zu lassen. Er hat einfach nur das Ding gesehen und hat gepfiffen. Und das ist auch der Grund, warum es dann sich nicht angesehen werden konnte, weil er hat sofort gepfiffen, das Foulspiel, und dieses Foulspiel konnte dann vom VAR quasi nicht weggenommen werden, weil es einfach schon seine Entscheidung war, und dementsprechend, ist es einfach super, super schade, dass dieses Tor nicht gezählt hat, ehrlich gesagt, und wäre ich Schiedsrichter gewesen, hätte ich es tatsächlich, glaube ich, gegeben, weil also dieser Block ist allerwelts Zweikampf. Das ist nicht mal ein Zweikampf. Er führt ja nicht mal ein. Und das sehen wir in jedem Spiel 13 Mal.
Ja, mir ging es auch so ähnlich. Ich fand es aber auch, also mir war relativ klar, da wird keiner drüber gehen. Zumindest. Also es ist wie immer, wenn es 50-50 ist, dann bleibt es halt so, wie es entschieden ist. Aber ja, mag vielleicht dann auch ein bisschen was verändert haben. Fand aber auch grundsätzlich, ja, die Tony-Geschichte war vielleicht auch noch ganz nett bei Brentford, weil man das natürlich, also der wird jetzt wahrscheinlich nach Saudi-Arabien wechseln, wie man das so sieht. Auch Arsenal soll immer noch dran sein, aber man merkt natürlich auch, dass da sich was tun wird, was vielleicht auch ganz gut ist. Und man sieht dann wieder, und das ist das, was ich mir dann schon auch mitnehme, dass Brentford, vielleicht ist das ja dann wieder was man für die ganze Saison haben kann, dass Brentford theoretisch das Team sein kann, das dann doch wieder solche schwierigen Spiele auf seine Seite ziehen kann, in einem Spiel, in dem sie eigentlich die für mich unterlegene Mannschaft gewesen sind.
Genau, aber Ivan Toney muss man ganz kurz erklären. Ivan Toney war nicht im Kader. Thomas Frank hat sich auf der Pressekonferenz noch so geäußert, dass er sehr zuverlässig ist, zuversichtlich ist, dass er bleiben wird. Und dann hat er eben nicht im Kader gehabt und meinte dann, dass sich in den letzten 24 Stunden einfach etwas entwickelt hat, dass Ivan Toney Angebote bekommen hat, dass Ivan Toney sich mit Angeboten beschäftigt hat und dass man deswegen halt einfach nicht zum Schluss gekommen ist, dass es Sinn macht, ihn in den Kader zu nehmen, sondern eher gesagt hat, man lässt ihn raus. Auf die Frage der Kollegin aus England, ob das denn die letzten Momente war, die wir ihn im Trikot gesehen haben letzte Saison von Brentford, meinte er so, ist er so ausweichend, ja, kann theoretisch sein, er will darüber nicht reden. Also das sieht er jetzt so aus, als würde er gehen. Auch da, Sie haben ja mit Igor Thiago jemanden geholt, der das eigentlich ersetzen soll, der verletzt ist. Sie haben jetzt mit Wissa und Bemo zwei, die getroffen haben. Also die haben es ja letztes Jahr schon gut gemacht und haben insgesamt auch schon wieder weit besser ausgesehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Ivan Toney, dass er geht, kann ich verstehen, weil er will einfach den nächsten Schritt machen. Saudi-Arabien kann ich nicht verstehen, weil das ist wieder reiner Money-Move und nicht, wenn der zu Tottenham geht, zu Arsenal geht, zu was es ich geht, kann ich das verstehen. Aber nochmal, das wiederum verstehe ich nicht. Aber so ist es. Und auf der anderen Seite übrigens, Mark Gahey über das, jetzt könnt ihr ja, ich werde jetzt mal sagen, was Oliver Glasner über Mark Gahey gesagt hat. Bei dem gibt's genauso viele Angebote. Newcastle bietet bis zu 70 Millionen, die haben schon drei Angebote rausgeschickt und das nächste lässt nicht lange auf sich warten. Und er sagt, nee, wir haben uns entschieden, Mark Gahey in den Kader zu nehmen, wir haben es mit ihm auch so besprochen, weil er ein absoluter Vollprofi ist und weil er uns gesagt hat, das interessiert ihn nicht, das belastet ihn nicht und er will sich damit nicht beschäftigen, bis nichts passiert. Zeigt auch die unterschiedlichen Charaktere der beiden und Mark Gahey hat gespielt und hat sehr, sehr gut gespielt und heißt aber nicht, dass er dann trotzdem bleiben wird, sondern das kann auch sein, dass der geht, wenn da weiterhin Geld rumgeworfen wird. Nur du musst halt dann wirklich sagen, okay, ich bin hier jetzt noch unter Vertrag, ich spiele jetzt auch, Punkt. Und das, glaube ich, ist der Unterschied und finde ich ehrlich halt sehr, sehr schade, die Entwicklung von Ivan Toney, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber jetzt erstmal diese Wettgeschichten und dann das, es zeigt halt schon irgendwie, und wir haben ja immer mal wieder auch so ein paar Ausschnitte von ihm gesehen, wenn ihr euch erinnert, das ist, glaube ich, ein etwas hüpfender Charakter.
Ja, da gibt's ja auch die Gerüchte, dass Arteta ihn getroffen haben soll und dann relativ schnell behauptet haben soll gegenüber seines Teams, nee, den verpflichte ich nicht, also bei aller Liebe, passt charakterlich nicht. Und genau so soll es übrigens gewesen sein. Dann gehen wir zu Chelsea gegen Manchester City. Das Ergebnis 0-2 nämlich ist, glaube ich, in etwa das man hat erwarten können. Der Torschütze ist auch in etwa der, den man hat erwarten können, dass am Ende Kovacic noch ein wunderbares Tor macht. Ist, glaube ich, auch noch folgerichtig und vielleicht noch mal ein bisschen bitterer für Chelsea, wenn man sieht, was die alles so gemacht haben. Ich finde, dass Chelsea das gar nicht so schlecht gemacht hat. Teilweise haben sie auch schon gezeigt, worum es jetzt gehen soll. Sie eher versuchen, vorne die Bälle zu erobern, also vielleicht sogar ein bisschen aggressiver noch werden im Vergleich zu Maurizio Pochettino, zeitgleich aber auch ordentlich am Ball funktioniert haben. Das war kein schlechtes Spiel. Das ist aber das Problem, dass es alles nicht das Problem ist bei Chelsea und auch bei City im Übrigen. Also ich glaube, da kann man jetzt oder müssen wir auch, weil die Zeit fortgeschritten ist, einigermaßen schnell durchziehen. City gewinnt das Spiel wie immer halt. Also dieses Spiel gewinnen sie in 10 von 10 Fällen eigentlich inzwischen, so wie es läuft. Der Punkt oder die Punkte, die bei Chelsea allerdings natürlich viel, viel interessanter waren, haben eigentlich schon begonnen, bevor es überhaupt losging. Zum einen, und das soll er wohl schon eine Zeit lang gewusst haben, Raheem Sterling war nicht im Kader und sein Camp hat ein Statement dazu rausgegeben, ziemlich pünktlich zur Mannschaftsaufstellung, sodass man da, glaube ich, drauf schließen kann, dass es wirklich schon eine Zeit lang bekannt war und es hieß halt sinngemäß, Sterling ist weiterhin bei Chelsea, gibt alles bla bla bla. Ist was man, glaube ich, nicht brauchen kann. Maresca selbst hat das sehr, sehr schnell abgetan, gesagt, war eine technische Entscheidung, Punkt, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Auf der anderen Seite waren zum Beispiel Spieler wie Lukaku, wie Chilwell nicht im Matchday-Programm zum Beispiel aufgelistet im Kader, die sollen halt gehen, bei einem weiß man es, beim anderen ist es halbwegs neu, aber das ist ein für mich nachvollziehbarer Schnitt, den man da macht, also ob es jetzt sportlich nachvollziehbar ist oder nicht, aber irgendwann muss man mal sagen, ja oder nein. Aber vor allen Dingen, Enzo Fernandes ist Kapitän beim FC Chelsea und ja, war er auch schon ein paar Mal in der Preseason, trotzdem ist es natürlich schon eine Sache, die man nochmal besprechen muss, glaube ich. Mich hat's krass gestört. Warum? Muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Enzo Fernandes hat nach dem Sieg in der Copa in der Euphorie, im freudlichen Überschuss ein Lied angestimmt, das vor allen Dingen den schwarzen Franzosen mit afrikanischem Hintergrund vor allen Dingen sehr, sehr wehgetan haben muss. Daraufhin sind einige Spieler ihm entfolgt. Wesley Fofana hat ja auch ganz öffentlich gesagt, sowas geht nicht und das wollen sie so nicht, hat für ordentlich Missstimmung gesorgt bei Chelsea und jetzt ist dieser Enzo Fernandes aber Kapitän einer Truppe, die mehr als genügend von jenen Spielern im Kader hat. Wie ist der Gedanke, den du hast dazu?
Ja, also das ist ja alles Chaos bei Chelsea. Sorry, wir wurden da ja auch wieder 13 Mal angeschrieben. Und wir haben nichts gegen Chelsea, nochmal, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben gegen keinen Verein was, nur wenn etwas daneben läuft, dann läuft etwas daneben und da müssen wir das auch ansprechen, sorry. Und wenn du, also es war ein großer Skandal, und dann machst du ihn zum Kapitän, ich glaube, das hat man sich das war klar, dass das Debatten aufwerfen würde. Das war einfach klar, dass es das so kommen würde. Und deswegen dürftest du es eigentlich nicht machen. Ja, du hast dich entschieden, wahrscheinlich dann einfach für den sportlichen, oder die sportliche Entscheidung ist, er ist ein Führungsspieler und so weiter und so fort. Den müssen wir nehmen. Okay, kann sein. Es ist aber klar, dass es wieder Ärger geben wird. Das war klar. Und überhaupt halt, man muss auch sagen, alles bei Chelsea, du kaufst 13 Spieler, davon ist keiner in der Startformation. Okay, das finde ich, nehme ich noch weg, weil die Spieler sind verhältnismäßig spät gekommen, Vorbereitung dauerte lange, du nimmst einfach die Spieler, die halt dann noch da sind und so, die fit sind, die zusammenhängend etwas was aufs Feld bringen können. Das würde ich ihnen sogar nochmal geben. Und auch wie sie gespielt haben, fand ich überhaupt nicht schlimm. Also es ist ganz normal, dass du gegen Chelsea, dass du gegen City eine schwierige Zeit haben wirst, dass du es nicht gewinnen wirst, das ist vielleicht auch normal, es werden noch ganz andere Mannschaften kommen. Das nehme ich alles weg. Trotzdem muss man halt sagen, in der Gemengelage allgemein rundrum muss man ja sagen, war das Spiel ja verhältnismäßig ruhig für das, was aktuell rundrum so passiert. Und ich wünsche Enzo Maresca und ich wünsche Chelsea, dass das so bleibt, dass sie alle diese Themen, die jetzt da um sie teilweise auch gemacht werden, muss man auch fairerweise sagen, weil logischerweise die Medien das gerne aufnehmen, wie viele Torhüter sie jetzt haben, wie viele Spieler sie im Kader haben, weil es sich halt einfach gut klickt, weil es gut verkauft. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also bitte Hater, ja, jetzt auch zu hören, dass ich auch sage, das kommt von außen viel, aber das ist ja hausgemacht, also die Spieler verpflichtet hat ja der Verein und nicht die Journalisten. Die machen halt was draus und sie übertreiben es auch. Brauchen wir nicht reden. Sie bringen den Ballon dann erstmal zum blasen den Ballon auf. Ich wünsche ihnen, dass sie das alles irgendwie ausblenden können und dass sie wirklich weiterspielen können, weil nochmal, das Projekt ist ja an sich, ich habe noch immer nicht ganz, ihr dürft mich gerne, schreibt mich gerne an, ernsthaft, wenn du Hater bist, schreibt mir gerne, was ist denn die große Vision drüber, schreibt mir das. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dann habe ich es verstanden. So aktuell, muss ich sagen, verstehe ich es nicht, was da so momentan das Problem ist und jetzt verlässt mich hier die Stimme. Pardon. Ich verstehe das grundsätzlich, verstehe ich halt einfach, dass da viel vertransferiert worden ist, alles in Ordnung. Aber ja, ich verstehe das große Ganze, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so drüber. Und das brauche ich halt, um weiter zu sehen, wohin es geht. Und das ist halt jetzt die Aufgabe, die wir haben, dass wir da einfach jetzt schauen in den nächsten Wochen, wohin es geht bei Chelsea. Ganz einfach. Es ist eigentlich nicht kompliziert. Mir hat das Spiel ganz gut gefallen. Ich dachte, sie hätten mehr Probleme gegen Manchester City. Und war aber eigentlich dann verhältnismäßig okay und dementsprechend, ja, ist das doch alles so in Ordnung, wie es gewesen ist. Also ich fand das jetzt, fand das Unaufgeregteste, was ich von Chelsea überhaupt in der letzten Zeit gehört habe, nämlich dass einfach alles in Ordnung ist und dass die im Endeffekt halt einfach das Spiel, ja, nicht, dass sie das Spiel im Endeffekt nicht höher verloren haben. Das ist, also finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. War ja ein ganz normales Fußballspiel am Ende und nichts Wildes. Deswegen, ja, sie haben verloren, okay, aber war jetzt nicht aufregend und deswegen alles okay.
Ja, ich habe nochmal nachgehört, heute Morgen ehrlicherweise mit zwei Kontakten hin und her Sprachnachrichten ausgetauscht, um nochmal zu fragen, weil ich das ja auch in sozialen Netzwerken versprochen habe, wie es um diese Captaincy aussieht und ob wirklich alles bereinigt ist, so wie es Chelsea gerne aussehen lassen will, und kann euch sagen, das würde euch jetzt wenig überraschen, das ist natürlich nicht der Fall. Also Chelsea versucht und hat allen Spielern, die in Anführungszeichen betroffen sind, ganz klar gemacht, wir gehen jetzt weiter, auch weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie viel, viel Geld in Enzo investiert haben, von dem sie nach wie vor denken, dass er der beste Mittelfeldspieler der Welt sein kann. Und trotzdem ist es so, dass insbesondere die Gruppe um Wesley Fofana kein Stück glücklich ist mit den Aussagen. Und ich weiß, da soll man jetzt nicht zu viel draus machen, aber ein Kollege hat sich die Mühe gemacht nochmal, nachdem ich ihm geschrieben habe, hat gesagt, das interessiert mich jetzt selbst, nachdem ihm ja alle entfolgt sind nach diesem Lied, wie viele ihm gerefollowed haben. Und das ist genau einer, und der spielt inzwischen leihweise bei Southampton und ist Ogechukwu. Der Rest folgt ihm weiterhin nicht. Und jetzt kann man auch sagen, okay, vielleicht haben sie einfach vergessen, ihm zurückzufolgen, aber ehrlicherweise in einer so sensiblen Situation, wenn man das Zeichen setzen möchte in der Welt, in der wir leben, und alle sind sich dessen bewusst, dass wir in der Welt leben, vergisst man sowas nicht, glaube ich. Da will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber was der Kollege eben weiß und eine vereinsinterne Quelle eben weiß, das ist nicht gegessen, dieses Thema. Das ist es nicht. Das hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn es so ist. Und solange jetzt das einigermaßen läuft, ist es okay. Aber es ist natürlich die nächste Baustelle, die Chelsea da hat. Und aus meiner Sicht eine, also dass man, das ist ja eine Sache, dass man dem Spieler vergibt, er hat angeboten, was zu spenden und dann sagt, ja gut, das war halt dumm, das war vielleicht auch im, also ich glaube nicht, dass man sowas einfach so macht, glaube ich nicht, aber wenn man es halt macht und man entschuldigt sich dafür, dann sagt man halt, na gut, dann gehen wir jetzt weiter, aber da muss man ihm ja nicht gleich die Kapitänsbinde geben. Das wäre ja schon, ist ja schon gut, dass er, dass man es überhaupt geschafft hat, unter Akzeptanz der Mannschaft, dass er wieder spielt, aber da muss man ihn doch nicht gleich zum ersten Blue überhaupt machen, finde ich.
Also der Gedanke ist einfach, da bin ich mir ziemlich sicher, sportlich wäre es die Entscheidung gewesen, er hat sich entschuldigt, dann gehen, wir haben gesagt, es ist dann für uns gegessen, dann muss es auch für uns gegessen sein, dann geben wir ihm die Binde, wenn wir ihm glauben, dass er der richtige Kapitän ist und irgendwann wird die Diskussion auch abflachen. Da bin ich mir ziemlich sicher, trotzdem, dass es so abgelaufen ist. Trotzdem ist es natürlich eine Entscheidung, die kritisiert werden wird und auch wurde, das ist ja ganz normal.
Also es wird nicht langweilig bei Chelsea, bei Sterling liest man ja, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit gewesen sein soll und jetzt sind wir bei einem der großen Probleme, das ist natürlich ein Top-Verdiener. Liebe Grüße an Saudi-Arabien, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die es nicht bezahlen, dass es irgendjemand bezahlen kann, außer das Camp Sterling wäre bereit, auf ganz schön viel Geld zu verzichten, weil das gibt's in der Liga nirgendwo mehr für ihn, das ist ziemlich sicher und in Europa sonst irgendwo kann ich es mir auch schwer vorstellen, das heißt, keine ganz einfache Situation, in die hat sich aber Chelsea selbst zum Teil manövriert. Und du hast es ja schon gesagt, da kann ich mich nur anschließen. Das hat nichts mit Hate zu tun, sondern mir fehlt wirklich das Verständnis für das, was die da machen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, to be continued, ganz sicher. Sonst wäre es ja auch langweilig. Letztes Spiel des Tages am Montagabend passiert. Deswegen haben wir auch erst am Dienstag aufnehmen können. Deswegen kommen wir etwas später als gewohnt. Aber das wollten wir natürlich nach dem ersten Spieltag auf jeden Fall mit drin haben. Am Ende ein 1-1 zwischen Leicester City, Aufsteiger gegen Tottenham, die, wie ich finde, die erste Hälfte sehr gut gespielt haben. Das war eigentlich das Spurs-Team der letzten ersten Saisonmonate mit Madison, der nach links rausgerutscht ist, der allerhand Probleme bereitet hat, quasi als Kevin De Bruyne gespielt hat für Tottenham. Mir hat Solanke außerordentlich gut gefallen in seinen Positionierungen. Son, der viel auf dem Flügel geklebt ist, hat mir gut gefallen. Die beiden, wie immer, Außenverteidiger, die einfach invers gespielt haben. Porro noch etwas offensiver, der ja dann auch das Tor köpft. Und Udogi, der viel, viel Platz dann hatte, weil wie heißt er? Fatabu, dann nach hinten, hat die ganze Zeit gehen müssen, viel verteidigt hat, gut getackelt hat, wie ich finde. Und dann hat Leicester das Ganze auf Konter gespielt, Buonanotte überzeugend und einer wird nicht alt. Jamie Vardy, der dann das 1-1 macht.
Der dann ja sogar noch auf seinen Badge zeigt, so quasi, ich habe bei seiner Auswechslung, ich habe einen Titel, ihr habt keinen in der Premier League. Das ist natürlich dann auch noch, gab natürlich ein bisschen Backlash logischerweise von dem einen oder anderen Tottenham-Spieler. Da hieß es dann im Endeffekt ja noch so, hat er noch hinterhergerufen, ein F-Wort, ein F-Laut, sagen wir es mal so. Der ist einfach ein geiler Typ. Also das muss man einfach sagen, auch wenn das natürlich dann auch irgendwo schon unsportlich war, brauchen wir nicht reden, dass wenn ein Anthony macht, dann drehen alle wieder durch, muss man auch fairerweise sagen. Jamie Vardy ist halt Jamie Vardy, den werden wir auch nicht mehr ändern. Man erwischt sich da dann selber ja bei irgendwie Doppelmoral, aber irgendwie der darf das. Ich weiß nicht warum, aber er darf das und er ist halt einfach irgendwie Jamie F. Vardy, sorry, aber es ist einfach so. Grundsätzlich muss ich sagen, auch das ist so eine Partie, die ich sehr spannend fand, weil ich wirklich dachte, okay, Leicester, glaube ich, wird riesengroße Probleme haben. Haben sie nicht, sondern haben es verhältnismäßig gut gemacht und war ein sehr, sehr schönes Spiel anzusehen. Und im Endeffekt ein 1-1, ja, mit dem ich jetzt nicht so hundertprozentig leben kann. Ehrlich gesagt, ich hätte da schon gerne gehabt, dass Tottenham gleich gewinnt, damit es da oben spannend ist, damit die auch gleich wieder gut reinstarten. Aber wenn man sich auch Expected Goals anschaut, die Großchancen, dann ist es schon so, dass man sagen muss, dass es eigentlich okay ist, auch wenn Tottenham natürlich weit mehr Chancen hatte, aber nicht die hochqualitativen Chancen.
Ja, trotzdem müssen sie es machen. Ne? Also das ist eigentlich ein Spiel.
Absolut.
Wenn du das im ersten Durchgang schon entscheidest, dann hast du halt die drei Punkte und so hast du halt nur den einen. Und das ist aber wahrscheinlich das, was dich dazu bewogen hat, in der Saisonvorschau zu sagen, Leicester könnte es am Ende irgendwie hinbekommen, weil sie halt solche Ergebnisse dann im Zweifel haben holen. Da war dann sogar noch mehr drin. Ne? Also war diese eine Möglichkeit, die er dann noch hat, irgendwie rund um die 60. oder was das war, glaube ich, da wäre dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja. Das war der erste Spieltag.
Ein Satz noch, was aufgefallen ist. Ich glaube, das wird auch noch bleiben. Das ist das, was drüber geordnet ist. Oliver Glasner hat das gesagt und er hat komplett recht. Achtet mal drauf, wie oft ausgewechselt wird. Die Mannschaften sind einfach noch nicht bei 100%. Es ist keine große Erkenntnis, aber achtet mal drauf. Alle Mannschaften oder fast alle werden die 5 Wechsel jetzt in der Anfangsphase ausnutzen. Das wird sowieso, glaube ich, ein Trend werden, dass es noch mehr ausgenutzt wird, aber in der Anfangsphase ganz speziell, weil die Spieler einfach nicht bei 100% sind. Gerade die Neuzugänge bringen wirst du sie aber trotzdem, und man merkt dann schon immer so leichte Brüche im Spiel drin, gerade wenn mehrere kommen. Das ist das, was mir aufgefallen ist, dass die Glas hat es angekündigt, dass er das machen wird. Er wird auf jeden Fall früh wechseln, er wird auf jeden Fall oft wechseln, und das hast du in diesen Spielen allgemein gesehen, dass das, glaube ich, diese Wechsel werden in diesem Jahr zumindest in der Anfangsphase sehr, und dann am Schluss, glaube ich, wird es eher taktisch gewählt werden, wird schon nochmal interessant werden, aber wir haben sehr, sehr viele Teams in den ersten Wochen, bin ich mir ganz sicher, die jeweils 5-mal wechseln werden, einfach nur um dieses Fitnessloch auszugleichen.
Ja, glaube ich normal, dass nach diesen Turnieren, die gespielt worden sind, die Vorbereitungszeit war kurz, und in Fernost oder in den USA, das ist, glaube ich, halbwegs normal, dass das noch nicht so aussehen kann. Dafür waren es ja bei einigen Teams schon wieder, hat es ja eh schon so ausgesehen, wie es aussehen sollte irgendwann mal. Ja, der Matchday One ist also in den Büchern. Ich glaube, hoffe, dass wir soweit alles beleuchtet haben, was passiert ist auf den Plätzen, abseits des Platzes, vor allen Dingen bei Chelsea natürlich, wie immer halt. Und dann werden wir logischerweise in den kommenden Wochen genau ins selbe Horn blasen. Bitte, bitte, seid so lieb, das haben wir beim letzten Mal schon mal gesagt. Das hoffe ich, dass ich es nicht vergesse, und werde es auch wieder sagen. Es hat auch schon sehr, sehr gut geklappt. Es ist schön, wenn ihr uns persönlich schreibt. Das freut uns in erster Linie, aber es ist noch schöner, wenn ihr es auch gerne öffentlich macht, weil das natürlich einfach andere Leute auf den Podcast aufmerksam macht, und wir sind genauso wie alle anderen Medienschaffenden, ich will uns nicht Content Creator nennen, aber vielleicht ist es auch so, wenn wir schon in 2024 angekommen sind, dann hilft uns Influencer. Das natürlich. Influencer selbstverständlich. Ja, ich bin Influencer, das stimmt. Dann hilft uns das genauso wie allen anderen, wenn einfach sichtbar wird, was wir machen. Und wenn ihr es natürlich sagt, dass das gut ist, was wir machen, dann hilft es uns umso mehr. Also liked, kommentiert, bewertet gerne das, was ihr von uns seht. Das muss auch nicht immer nur positiv sein. Ja, gibt auch die einen oder anderen, die gesagt haben, sie sind aus dem oder dem Grund enttäuscht, weil wir nicht sagen, was sie gerne hören wollen. Auch das ist im Übrigen völlig in Ordnung. Aber wenn ihr es gut findet, und es werden ja mehrheitlich hoffentlich die meisten sein, die hier reinhören, ansonsten verstehe ich euch nicht, warum ihr immer noch reinhört, dann sagt das gerne. Das hilft uns nämlich enorm, und das können wir auch brauchen, damit einfach ein gewisser Wachstum entsteht. Denn ohne Wachstum sind die Dinge heutzutage nichts mehr wert, und das ist auch bei uns nicht anders. Deswegen seid so lieb und tut es kund, wenn ihr das hier hört.
Genau, und wenn jetzt gesagt, beim Match of the Week auch eine Bauchbinde gegeben, also eine Einblendung von uns, also auch da waren wir sehr stolz drauf, dass das gezeigt worden ist, also ist ja super cool, auch da, wenn ihr am Fernseher sitzt und unsere Gesichter seht, kurz zum Nachbarn rüber und sagen, hey, schau mal, höre ich, schadet nicht.
Genau. Ja, dann machen wir zu
für Spieltag Nummer 1. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen ersten Spieltag. Ihr habt hoffentlich einen wunderschönen zweiten Spieltag. Meine Einsatzzeiten sind, beziehungsweise Einsätze sind, das bin ich euch noch schuldig. Jetzt muss ich selber nachschauen. Aber ich weiß es, auf jeden Fall Arsenal gegen Aston Villa am Samstag um 18:30 Uhr. Und am Sonntag ist es Wolverhampton gegen den FC Chelsea. Also kann ich mich gleich mal mit Chelsea beschäftigen.
Bei mir ist es 13:30 Uhr Brighton gegen Manchester United. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es sagen darf. Sieht aber, also ist eigentlich, glaube ich, fix, aber mit einem kleinen Schmankerl.
Jawohl. In diesem Sinne, wir wünschen euch was. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für eure Zuschriften. Wie immer, schreibt uns auch, wie ihr diese Folge gefunden habt. Schreibt uns, wessen Hater wir diese Woche sind. Und dann sagen wir wie immer Cheers.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.